Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Erfolg oder Eklat. Wahlen in Mazedonien. Die nationalkonservative Regierungspartei VMRO-DPMNE verzeichnete nach den gestrigen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen mit 42,27% einen klaren Sieg. Außerdem wurde der amtierende Präsident George Ivanov in einer Stichwahl mit deutlicher Mehrheit für eine weitere Legislaturperiode als Staatschef bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag bei ca. 60%. Die oppositionellen Sozialdemokraten SDSM erklärten die Wahlen nicht anzuerkennen und forderten Neuwahlen. Sie erreichten an die 23%. Die Wahlkommission allerdings hatte keine Beschwerden über Unregelmäßigkeiten bekommen. Die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammen in Europa, OSZE, wollen heute ihren eigenen Bericht zu den Wahlen in Mazedonien vorlegen. Die Nationalkonservativen regieren in Mazedonien seit 8 Jahren. Neuwahlen wurden angesetzt, nachdem es zu einem Bruch der Regierungskoalition kam. Die mazedonische Regierung strebt aufgrund der Erwerbslosenquote von 28% die Mitgliedschaft in der EU und der NATO an.
Syrien hat immer noch Chemiewaffen. Die Leiterin der Mission, welche die Zerstörung von syrischen Chemiewaffen überwacht, Sigrid Haag, gibt an, dass 8% des Vorrats der Regierung in Damaskus noch an einem Ort gelagert sei. Am 30. Juni läuft die Deadline für Bashar al-Assad aus, die an einem bestimmten Ort gelagerten Chemikalien zu zerstören. Er hatte zuvor schon eine Frist, die im April zu Ende ging, verstreichen lassen. Die Zerstörung der Restbestände könne, anders als bisher auf offener See, aber auch im Land geschehen, so Haag. Die Mission bräuchte lediglich Zugänge zum Gelände. Dies sei zwar eine Sicherheitsherausforderung, aber Syrien müsse seiner Verpflichtung nachkommen. Eine Einigung von Russland und den USA unterzeichnete Syrien die Konvention zu Chemiewaffen und willigte ein, sein gesamtes Arsenal vor dem 30. Juni zur Zerstörung freizugeben. Es ist außerdem in der Diskussion, ob die 12 Produktionsstätten von Chemiewaffen zerstört werden sollen. Damaskus seinerseits hat vor, die Orte zu versiegeln. In den letzten Wochen gab es erneut einen Angriff mit Chlorgas. Es ist unbekannt, ob dieser von der Regierung oder regierungskritischen Gruppen verübt wurde. Am 3. Juni treten in Syrien 4 Kandidatinnen zu den Präsidentschaftswahlen an. Dem amtierenden Staatschef Assad werden die größten Chancen zugestanden.
Ukraine. Prorussische Separatisten blockieren Arbeit der OSZE. Sie hatten am Wochenende in Slawiansk 8 Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa als Geiseln genommen und forderten einen Gefangenenaustausch. Bislang ist einer von ihnen wegen gesundheitlichen Gründen wieder freigelassen worden. Die Geiseln werden als Kriegsgefangene mit besetztem Rathaus festgehalten. Sie sind körperlich unversehrt. Der Vorwurf lautet, sie seien NATO-Spione. Auch in den ukrainischen Medien wurde indessen der Krieg angesagt. Gestern hatten prorussische Kräfte in Donetsk einen Fernsehsender besetzt. JournalistInnen geraten sprichwörtlich mehr und mehr unter Beschuss. In den letzten Tagen gab es Fälle von Misshandlungen, Entführungen und Gefangennahmen, Drohungen und generell feindselige Begegnungen gegenüber Medienschaffenden zwischen den Fronten. Das deutsche Außenministerium rät inzwischen dringend von Reisen in die Ostukraine und auf die Halbinsel Krim ab.
28 Jahre nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl. Am 26. April 1986 kam es bei der Durchführung einer Simulation eines vollständigen Stromausfalls aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen die geltenden Sicherheitsvorschriften sowie baulich bedingten Faktoren zu einem unkontrollierten Leistungsanstieg, der zur Explosion des Reaktors führte. Die in den nächsten Tagen freigesetzten radioaktiven Stoffe gelangten in die Erdatmosphäre und kontaminierten infolge von Niederschlag hauptsächlich die Region nordöstlich von Tschernobyl sowie viele Länder in Europa. Nach der Katastrophe begannen sogenannte Liquidatoren mit der Dekontamination. Dies waren größtenteils Feuerwehrmänner, die später meist einen qualvollen Tod starben, ohne je eine Entschädigung für ihren Einsatz und die gesundheitlichen Folgen gesehen zu haben. Bis November 1986 wurde ein aus Stahlbeton bestehender provisorischer Schutzmantel, der meist als Sarkophag bezeichnet wird, 28 Jahre später bröckelt der Beton, aber die Strahlung nimmt nicht ab. Zum 25. Jahrestag von Tschernobyl erklärte Winfried Eisenberg von der IPPNW, die Internationalen Ärztinnen für die Verhütung des Atomkriegs.
Insgesamt versuchen wir, die gesamte nukleare Kette zu bearbeiten. Also das beginnt mit dem Uranbergbau und die Vergiftung ganzer Völkerschaften und ganzer Regionen. Überall in der Welt, in allen Erdteilen, wird merkwürdigerweise genau da abgebaut, wo indigene Völker noch leben. Also in Nord- und Südamerika, im Niger, in Australien, in Indien, die Punkte Unmöglichkeit der Endlagerung und die Verbindung Atomenergie, Atomwaffen als zwei Seiten der gleichen Medaille.
Offizieller Startanpfiff für den EU-Wahlkampf. Während die Wahlbenachrichtigungen in den europäischen Haushalten eintrudeln, senden mehr als 90 Fernsehsender in 21 Ländern einen Werbespot, um Bürgerinnen und Bürger der EU zum Wählen zu ermutigen. Das Europäische Parlament produzierte 39 Versionen des Clips in 30 Sprachen, die auch im Kino laufen. Neben den 24 Amtssprachen der EU gibt es den Spot auch in Luxemburgisch, Katalan, Baskisch, Galizisch, Walisisch und Türkisch. Daneben wird es linguistische Variationen wie Flämisch, Irisches, Englisch und Österreichisch geben.
Allererste präsidiale EU-Debatte. Antreten werden heute Abend um 19 Uhr in Maastricht die Spitzenkandidatinnen Martin Schulz für die Sozialdemokraten, Jean-Claude Juncker für die Konservativen, Ska Keller für die Grünen und der liberale Guy Verhofstadt. Es fehlt der linke Alexis Tsipras sowie Peter Stunde, Amelia Andersdotter von den Piraten. Sie alle kandidieren für das höchste Amt im Staatenverbund, die EU-Kommissionspräsidentschaft, welche in diesem Jahr erstmals von den Europaabgeordneten selbst vergeben wird. Veranstaltet wird die 90-minütige Fragerunde von der Universität Maastricht und dem European Youth Forum, einer Plattform für Jugendorganisationen in Europa. Diskutiert wird über die Wirtschaft, die Zukunft der EU und ihre SkeptikerInnen, Immigration und europäische Außenpolitik. Im Vorhinein können wir soziale Medien unter dem Hashtag EU-Debatte 2014 Fragen an die Kandidierenden gestellt werden. Die Debatte kann dann heute ab 19 Uhr bei Euronews per Livestream verfolgt werden.